Ja, ich möchte einen Bibelvers voranstellen, den ich letzte Woche erwähnt habe, und zwar in meiner Einleitung. Und der geht mir schon seit Wochen hinterher. Und wenn mir was hinterher geht, dann ist das immer ein Reden Gottes, dass das, was Gott mit mir teilt, dass ich das dann zum rechten Zeitpunkt auch mit der Gemeinde teile. Und der Vers ist ganz einfach aus Psalm 46, Vers 10. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich wiederhole nochmal, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir besonders, Herr, dass es, wenn es in wörtlicher Rede ist, ganz besonders wertvoll und kraftvoll ist, Herr. Ich danke dir für diesen Sonntag und ich bitte dich, Heiliger Geist, um deine Inspiration, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, dass keiner, der hier ist heute, einfach umsonst gekommen ist und leer geht, sondern wenn es ein Wort ist von dir, ein Gedanke, Herr, dass es in jedem Einzelnen von uns wirkt. Ich vertraue dir und dem Wirken deines Wortes und deines Redens in Jesu Namen. Amen. So, ihr Lieben, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe mir verschiedene Übersetzungen angeschaut und eigentlich dieses seid still und erkennt, das kommt eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Eigentlich übersetzen die meisten Übersetzungen, hört auf zu kämpfen, legt jetzt doch endlich eure Waffen nieder, da ging es um einen Kampf. Um richtige militärische Auseinandersetzung und Gott ruft da hinein und sagt, hey, hört auf zu kämpfen und erkennt, dass ich Gott bin. Und Gott hat ja auch diesen Sonntag, oder wie wir in unserer Kultur, diesen einen Tag in der Woche gesetzt, damit wir einfach mal auch unsere eigenen Dinge beiseite legen. Heute ist so ein Tag, heute ist dieser Sonntag. Und ich möchte heute daran erinnern, dass wir unsere, in Anführungszeichen, Waffen einfach mal beiseite legen. Die Frommen unter uns, die ganze Woche mit den geistlichen Waffen gekämpft haben, die Fürbitter, wo sind sie, dürfen auch mal heute kurz die Waffen beiseite legen und stille werden und erkennen, dass Gott der Herr ist. Und was mir so besonders nachgegangen ist in diesem Zusammenhang, sind die Bibelstellen aus 1. Korinther und 2. Korinther. Dort heißt es im 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 16, Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott sprach, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sei Dank gab es ein Weihnachten, ein heiliger Abend, als Voraussetzung für Ostern, als Voraussetzung für Pfingsten. Seitdem dieses Ereignis war oder diese besonderen Tage und seitdem Jesus Christus kam, als Auferstandener dann diesen Planeten wieder verlassen hat, seit dieser Zeit ist genau dieses Wort erfüllt. Er lebt unter uns. Er wandelt unter uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt weit über 30 Jahre gläubig an den auferstandenen Christus. Das war ja nicht immer so. Für diejenigen, die heute das erste Mal hier sind, den ein oder andere Gesicht sehe ich. Christus ist die einzige Figur in all diesen ganzen weltlichen Philosophien und denen man begegnet, der auferstanden ist von den Toten. Wurde auch nicht widerlegt. Das haben viele widerlegen wollen und viele beweisen wollen, dass er gestorben ist. Die sagen dann, naja, wurde halt geklaut und liegt irgendwo. Das ist die einfachste Ausrede, aber historisch, selbst die Historiker sagen, ja, gelebt hat er. Aber das Wunderbare ist, dass er auferstanden ist von den Toten. Das ist der einzige von allen, sage jetzt mal, Religionsstiftern, die es gibt. Und er hat in uns seit Pfingsten Wohnung bezogen. Und trotz meines langen Christenlebens habe ich sehr, sehr oft ausgeblendet, dass er ja eigentlich in mir ist. Und ich habe erst in den letzten Jahren ein viel tieferes Verständnis davon bekommen, was mir auch in meinem täglichen Leben richtig geholfen hat, ganz konkret mental mich gestärkt hat, dass er durch seinen Geist in mir ist. Nun höre ich ihn manchmal mehr, manchmal weniger, es liegt aber an mir, wie viel Aufmerksamkeit ich ihm gebe und wie stark ich mich von Umständen ablenken lasse, wie stark ich mich mir auch persönlich meine eigene, ich sage jetzt mal Laune, meine persönliche mentale Verfassung beeinflussen lasse und vielleicht auch verderben lasse, wie sehr ich weggezogen werde. Aber er ist in mir und je mehr ich mich darin auch mental trainiert und geübt habe, desto besser geht es mir. Aber ich muss auch hinzufügen, es hat mit Übung zu tun, es hat mit Training zu tun. Es hat mit Gewohnheit zu tun. Und deswegen gefällt mir das Wort Disciple im Englischen so gut für Jünger. Jünger ist ein schreckliches Wort für mich, weil es einfach nicht mehr in unseren Sprachempfinden hineinpasst. Mir gefällt ja besser Schüler, was ja Disciple eigentlich auch heißt, oder Discipulus im Lateinischen, Schüler der Lehre Jesu. Und da steckt das Wort Disziplin drin. Und das fasziniert mich ja immer wieder, weil ich selber sehr gerne, auch wenn meine Frau mich kritisiert und so, und ich dann immer wieder, genau, hier und da und dort muss ich besser werden, dann ist mir das immer eine Herausforderung. Meine Disziplin wird angesprochen und an der Disziplin, ach, da werde ich dran erinnern und das macht mir einfach Spaß. Und das teile ich auch gerne. Also weiter so, mein Schatz, ja. Das hat mir gut getan. Und tut mir gut, aber nicht nur von meiner Frau, von meinen Kindern, wenn es dran war, oder von auch Arbeitskollegen. Auch das gilt genauso. Wenn da ein ernstes Wort kommt oder eine Kritik kam von einem Mitarbeiter, dann war das genauso. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Meine Frau, wir haben ja natürlich, wie sie es gehört, für den Pastoren-Eva, was macht man denn da früh? Richtig, stille Zeit zusammen. Ja. Und das machen natürlich auch die Angehörigen der Gemeinde, wo die Pastoren das machen, Pastoren-Eva. Was macht meine Frau? Liest mir ab und zu was vor. So geschehen vor ein paar Tagen, dann war es vorgestern, von Joyce Meyer, aus so einem Begleitbuch. Und dann liest sie mir vor eine Geschichte und sagt die Joyce Meyer aus ihrem eigenen Leben, einer ihrer Söhne muss wohl recht, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, widerspenstig gewesen sein oder schwer zu erziehen. Er hatte halt so seine eigene Agenda, aber er war eine unwahrscheinliche Frohnatur. Er hat aus jedem Umstand hat er was Freudiges gezogen. Und dann sagt sie, hat sie ihn mal diszipliniert und dann gesagt, so und jetzt, ja, du fegst jetzt mal, ich weiß gar nicht, was es war, du fegst jetzt mal, bitte? Die Küche, fegst jetzt mal die Küche. Er hat die Küche gefegt, dann hat sie ihn damit alleine gelassen. Und nach einer Weile hat sie gemerkt, das hat er gemacht, er hat dann angefangen zu tanzen mit dem Biest. Das heißt, er ist darüber nicht frustriert, sondern er hat, okay, jetzt pflege ich halt die Küche, naja gut, und was macht er? Er tanzt, weil er gerne getanzt hat. Ein anderes Mal hat sie ihn ins Eck gestellt, hat sie gesagt, da hat er sich wohl diese Disziplinierung eingehandelt nach Androhung. Und dann stand er da also im Eck und vielleicht so eine verordneter Schweigemoment. Jedenfalls nach einer Weile sitzt ihn da am Eck stehen und dann spielt er und spricht da mit den Blumen der Tapete. Und zwar richtig freudigen Herzens. Und das hat mich so erinnert, diese Geschichte an, wo Jesus ja sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dieses kindlich bemüht. Aber da steckt so eine tiefe Wahrheit drin. Was hat der kleine Junge, was hat er gemacht aus seiner ja, vielleicht ein anderer, ich stand auch mal im Eck nebenbei bemerkt, als wir bekamen ja noch körperliche Züchtigungen in der Grundschule, wenn ich mich erinnere, ich bekam Katzen, dann mit dem Radiergummi hier Mahersatz gerubbelt und ich musste mich auch ins Eck stellen, das eine und das andere Mal. So habe ich die erste Grundschulklasse in Erinnerung. Und wenn du da im Eck stehst, also ich habe da nicht mit den Tapeten, oder die gab es noch da gar nicht, sondern ich stand da einfach und habe vor mich hingeschmollt. Aber das sagt so viel. Wie verhalten wir uns im Leben? Sind wir still? Erkenne, Mensch Gott, du bist da, vor allen Dingen du bist in mir. Und Umstände, oftmals haben wir sie uns selbst eingebrockt. Oftmals sind die Umstände, in denen wir leben, die Konsequenzen dessen unserer eigenen Entscheidungen, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, unsere eigenen Handlungen, Fehlentscheidungen. Und der Sonntag ist so ein Tag, drüber nachzudenken und sich die Ruhe zu nehmen und zu sagen, Gott, du bist Gott. Preis dem Herrn. Und ich erkenne, dass du Gott bist. Und ich lege jetzt mal ganz vertrauensvoll meine Waffen beiseite. Preis dem Herrn. Und dazu möchte ich euch ermutigen, ihr Lieben, heute, dass ihr erkennt, dass Gott Gott ist. Ich habe noch eine kleine Geschichte mitgebracht, auch von einem Jungen. Und die möchte ich mit euch teilen. Und zwar, der Autor ist unbekannt und die Geschichte heißt Die Ameise und die Heuschrecke. Und da geht es um einen 9-jährigen Jungen, wenn ich mich richtig erinnere, der war auch so alt. Dieses Beispiel, glaube ich, von Joyce Meyer, ihrem Sohn. Und dort heißt es, ich lese die Geschichte kurz vor, es ist eine ganz kurze Geschichte. Die Mutter eines 9-jährigen Jungen namens Mark erhielt am Nachmittag einen Anruf. Es war der Klasslehrer ihres Sohnes. Frau Schmitz, heute ist in der Klasse 3a, also in der Klasse ihres Sohnes, etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Ihr Sohn hat etwas getan, das mich so sehr überrascht hat, dass ich dachte, Sie sollten sofort darüber Bescheid wissen. Mütter wollen selten einen Anruf des Klasslehrers ihres Kindes erhalten. Und die Mutter fühlte sich unbehaglich und war nervös wegen der Worte des Lehrers. Was war denn los? Fragte sie. Der Lehrer fuhr fort. Ich arbeite jetzt schon seit so vielen Jahren als Lehrer und bisher ist noch nie etwas derartiges passiert. Heute Morgen habe ich eine Unterrichtsstunde zum Thema kreatives Schreiben gehalten. Und wie ich es immer tue, erzähle ich dann die Geschichte von der Ameise und der Heuschrecke. Die Ameise hat den ganzen Sommer lang schwer gearbeitet und jede Menge Vorräte für den Winter angehäuft. Doch die Heuschrecke hat den ganzen Sommer lang nur gespielt und sich um nichts gekümmert. Dann kommt der Winter. Die Heuschrecke beginnt zu hungern, weil sie nichts zu fressen hat. So hüpft sie also zum Haus der Ameise und beginnt zu betteln. Bitte, Herr Ameise, Sie haben doch so viel zu fressen. Bitte geben Sie mir etwas ab. Danach gebe ich den Jungen und Mädchen die Aufgabe, die Geschichte zu Ende zu schreiben. Ihr Sohn Mark hat daraufhin aufgezeigt und gefragt, der Lehrer, darf ich auch ein Bild dazu malen? Ja, Mark, wenn du möchtest, kannst du auch ein Bild malen, aber zuerst musst du die Geschichte zu Ende schreiben. Am Schluss der Stunde habe ich die Arbeiten eingesammelt. Wie in allen vergangenen Jahren haben die meisten Schüler gesagt, dass die Ameise ihr Futter den Winter über mit der Heuschrecke geteilt hat und dass beide überlebten. Wie immer haben ein paar Kinder geschrieben, die Ameise hat gesagt, nein, Herr Heuschrecke, Sie hätten im Sommer arbeiten und nicht spielen sollen, ich habe nur genug Futter für mich selbst. Und so hat die Ameise überlebt und die Heuschrecke ist gestorben. Doch ihr Sohn hat die Geschichte ganz anders beendet, als jedes andere Kind es in all den Jahren jemals getan hat. Er hat geschrieben, die Ameise gab all ihr Futter der Heuschrecke und die Heuschrecke überlebte den Winter, die Ameise aber starb. Und unten auf das Blatt hatte Mark 3 Kreuze gemalt, darunter stand geschrieben, Jesus gab sein Leben auf, damit wir ewig leben dürfen. Was für eine schöne Geschichte. Der Junge hatte verstanden und hatte zumindest das aus den biblischen Geschichten, die ihm sicherlich erzählt wurden, da hat er mitgenommen, wow, Gott hat uns alle so geliebt, alle Menschen so geliebt, dass er seinen Sohn gab, preis dem Herrn. Und dadurch können wir leben. Und es geht nicht nur um das Einzelne, um ich, mich, meiner, mir. Es geht für Gott immer um die gesamte Menschheit, um alle Menschen. Und aus dieser Liebe heraus, denke ich, dürfen wir, Liebe gibt und wie wir von Gott wissen, er gab sogar seinen Sohn. Aus dieser Liebe heraus dürfen wir das annehmen, aber auch weitergeben. Es ist nie etwas für uns allein, es ist immer nur oder immer, dass wir Kanal sind dessen, was wir empfangen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, Gott liebt uns, egal wie die Umstände auch uns piesacken oder herausfordern oder uns sogar so stark im Glauben erschüttern, dass wir wirklich fast schon oder im einen oder anderen Fall in eine Krise kommen. Letzten Endes ist es die Liebe, preis dem Herrn, die Gott veranlasst hat, seinen Sohn zu geben und alles wieder auszugleichen und uns dadurch die Brücke gegeben hat, mit ihm wieder versöhnt zu werden. Und daran schließe ich eine weitere Geschichte. Die Freiheit nehme ich mir heute, weil wir haben ja den Kaffeegottesdienst. Und ganz ein anderer Schauplatz, ganz was anderes. Und zwar die Geschichte eines muslimischen Arztes, der zum Glauben kam. Aber auch hier ähnlicher Gedanke dann am Ende, den ich mit euch teilen möchte. Und ich lese vor, das ist das Zeugnis einer Theologin, die hatte das eingebaut in eine Predigt und hat diesen Mann auch kennengelernt kurz und schreibt von einer Geschichte, die dieser muslimische Arzt erzählt hat. Ein muslimischer Arzt in Pakistan lebte mit seiner Frau und seinem 14-jährigen Sohn in der Hauptstadt in demselben Haus wie ein christliches Ehepaar aus Amerika. Ich hatte eine kurze Begegnung mit dem Arzt, als er eine Jugendveranstaltung bei uns in Deutschland besuchte und seine Geschichte erzählte. Nachdem das amerikanische Paar eingezogen war, hatte es seine Nachbarn zum Essen eingeladen. Der Arzt und seine Frau und sein Sohn nahmen die Einladung an. Dieser ersten Begegnung folgten noch viele andere. Die beiden Familien verabredeten sich gern, um auch die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Die muslimische Arztfamilie mochte besonders die gemeinsamen Mahlzeiten. Erstaunt nahmen sie zur Kenntnis, dass die Amerikaner immer vor dem Essen ein Gebet sprachen. Ein Jahr ging das so, man besuchte sich gegenseitig. Die Amerikaner beteten immer vor dem Essen, sprachen aber nie von ihrem Christsein. Sie fragten auch nicht nach dem Glauben der Arztfamilie. Diese aber wunderten sich, je länger, umso mehr, über die netten Nachbarn. Schließlich wurde aus der Nachbarschaft eine echte Freundschaft. Wieder verging einige Zeit, bis sich der Arzt ein Herz fasste und fragte, ob er auch mal in der Bibel lesen dürfe. Sie hätten doch eine Bibel im Haus. Gerne, antworteten die Amerikaner. Der Arzt konnte Englisch, er nahm die Bibel und las. Dann lasen auch seine Frau und sein Sohn. Sie lasen die Evangelien, die Geschichte von Jesus, sein Reden und sein Tun. Seine Begegnungen mit den Menschen. Allmählich fing die Arztfamilie an zu verstehen. Das Wort, das der Arztfamilie am meisten auffiel, war das Wort Liebe. Im Koran, dem heiligen Buch der Muslime, lasen sie nichts von der Liebe Allahs zu allen Menschen. Denn Allah ist barmherzig, wenn überhaupt, dann bloß zu den Muslimen. Das machte die Arztfamilie nachdenklich. Wieder verging einige Zeit. Die Amerikaner fragten nicht nach. Und dann, eines Tages, fragte der Arzt, was er tun müsse, um Christ zu werden. Die Amerikaner wollten wissen, was ihn dazu bewogen hätte. Der Arzt antwortete, weil Gott die ganze Welt liebt und sein Sohn zur Versöhnung und Vergebung für alle Menschen gekommen ist. Deswegen, preis dem Herrn. Auch hier, in diesem Beispiel, die Amerikaner, ich sage jetzt mal in Bezug auf meine Bibelstelle von heute Morgen, sie blieben still. Sie sind sicherlich in sich gekehrt und haben gesagt, Gott, du bist Herr. Und sie haben durch ihren Wandel und durch ihr Wandel, durch ihre Freundschaft mehr gesprochen als durch Bibelstellen und durch Bibelzitate. Und das hat die letzten Endes dazu gebracht, dass sie über Liebe nachgedacht haben und was sie so fasziniert hat, dass Gott alle Menschen liebt. Und das ist ein ganz großes Herausstellungsmerkmal. Gott liebt alle Menschen. Deswegen dieses großartige Zeugnis und dieses großartige, einzigartige Opfer, das er seinen Sohn gegeben hat. Im einen Fall des kleinen Jungen, der das erfasst hat und der das beschrieben hat und die Geschichte beendet hat, der Ameise und der Heuschrecke, aber auch dieser Arzt, beide haben das erkannt. Und für beide war das ganz besonders wichtig, dass Gott alle Menschen liebt. Und dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat, wir einen einmaligen versöhnten Zugang zum Vater haben. Und darüber nachzudenken, ihr Lieben, ist es wert. Das kann man ruhig den ganzen Tag über tun. Und heute ist so ein Tag. Heute ist der Tag, wo man das in der Woche tut. Nämlich der Sonntag. Geht in euch. Und egal, wie die Umstände sind, oftmals, ihr kennt ja meinen Spruch, mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir und ihr glaubt es nicht. Ich hab ja schon ein paar Mal gesagt, der hängt bei mir im Schlafzimmer und mir fiel vorgestern auf, dass da noch ein Spruch hängt. Den muss da irgendeiner hingehängt haben. Und da steht der gleiche Spruch, aber da ist hinzugefügt, und dir wird geholfen werden. Wir wissen nicht, wie geholfen wird. Also ich denke mal, in den allermeisten Fällen, wie ich mir eine Hilfe ausgemalt habe von Gott, in den allerwenigsten Fällen kam sie so, wie ich sie mir ausgemalt habe. Was mich regelmäßig natürlich zu Frustration geführt hat, wenn es wichtige Dinge waren und ich mich dann schon so reingesteigert hatte in die Lösung und die ich dann auch erwartet hatte und es kam dann aber anders. Aber Gott sei Dank hat Gott mich mit einer Mentalität ausgestattet, dass ich immer wieder aufstehe, relativ schnell mich schütteln kann und dann geht es weiter. Das kann aber nicht jeder. Aber Gott hat jeden Menschen so geschaffen, wie er ist. Nur weil das jemand nicht kann, ist es ja nicht, heißt das nicht, dass Gott ihn weniger liebt. Er muss einen anderen Weg finden, derjenige. Ich habe meinen Weg gefunden. Und ich kann euch nur sagen, ein Schlüssel dahin ist die Erkenntnis, einmal, dass er natürlich ist. Dass es eine einzigartige, großartige Ereignis war, das er Jesus Christus gab. Dass wir Weihnachten, Ostern und Pfingsten haben. Das ist historisch erwiesen. Und jetzt noch diese Zusage aus dem Wort. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Hier ist der Ort, wo er wohnt. Wir brauchen nicht mehr irgendwo hingehen. Wir im Alten Testament, wir bauen sie ab und zu in unsere Predigten ein. Was war das für das Gesetz zu erfüllen? Und allein das Ganze drumherum, sich dem Tempel zu nähern. Und wer das durfte, das durften ja nur ganz bestimmte Personen und nur mit einem ganz bestimmten Ritual, das voranging. Und dann musste das ganze Volk auch ganz bestimmte Opferzeremonien einhalten und so weiter und so fort. Das alles ist erfüllt, seitdem Christus kam. Und jetzt wohnt er, der Heilige Geist, der Schöpfer, Gott mit seiner Kraft, mit seiner Gnade und Weisheit in uns, in jedem Einzelnen von uns. Und das ist nicht so, weil ich das so sage, sondern weil es das Wort Gottes so überliefert und bezeugt. Und da kommt mir in den Sinn Johannes 8, Vers 30 bis 32, wo Jesus sagt, und da hoffe ich so für euch, dass euch diese Wahrheit euch erfasst und ganz kräftig zu euch spricht in euren Gedanken. Da heißt es, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr in meiner Lehre bleibt oder in meinen Worten bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und es fängt hier oben an. Es muss hier in unseren Gedanken anfangen. Dann ändern sich unsere Worte, dann ändern sich unsere Entscheidungen, ändern sich unsere Umstände. Das ist die Reihenfolge. Und ich habe selbst oft den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich ändere die Umstände, indem ich Gott einfach bitte, Herr, ändere sie in Jesu Namen. Denn was ihr bittet in Jesu Namen, das macht ja der Vater. Steht da so geschrieben. Aber es geht nicht so. Es geht so ähnlich. Und das Wort hat dann immer noch seine Wahrheit und seine Gültigkeit. Aber ähnlich ist eben nicht genauso. Ja, wir schütten ja auch nicht Wasser in den Benzintank, nur weil es so ähnlich ausschaut wie Benzin. Wir müssen schon beim Original bleiben. Und Gott will in erster Linie uns verändern. Unseren Charakter, unsere Denkweise, damit sich unsere Handlungen ändern. Und deswegen, ihr Lieben, ein Tag wie der Sonntag und seid still heute und erkennt, dass er Herr ist. Dass er dein Herr ist, dass er dein Gott ist, dass er dein Schöpfer ist und dein Vater. Und ich finde so toll, eine der Grußformen, ich habe es ja gerne mit Zahlen, 1. Korinther 13, 13 ist eine der Bibelstellen, die ich immer parat habe, ist der letzte Satz im Hohelied der Liebe. Ja, das ganze Kapitel 13 geht über das Hohelied der Liebe und 1. Korinther 13, 13 endet damit, dass diese drei Glaube, Liebe, Hoffnung ewig bestehen werden. Diesen Satz müssen wir einfach immer parat haben. Aber, weil ich gern mit Zahlen arbeite, 2. Korinther 13, 13 ist auch nicht ohne. Also nicht 1. Korinther, 2. Korinther. Und da grüßt der Apostel Paulus oder er schließt dieses Kapitel mit dem Gruß. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die Liebe, hier steht Agape, die Vaterliebe Gottes und die Koinonia des Heiligen Geistes, heißt die Kraft oder die geistgewirkte Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der euch untereinander Gemeinschaft schenkt, sei mit euch allen. Das ist das, was der Apostel Paulus der Gemeinde, der er geschrieben hat, noch zuruft in diesem Schlusssatz. Die Gnade Christi, die Vaterliebe Gottes. Und die Kraft oder die geistgewirkte Gemeinschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen und immer. Und das möchte ich heute aufgreifen, damit möchte ich euch heute grüßen. Ihr habt die Gnade des Herrn. Ihr und ich, wir haben die Agape, die Vaterliebe
des Vaters in unseren Herzen. Und wenn wir in der Koinonia bleiben, in der geistgewirkten Gemeinschaft des Heiligen Geistes, ihr Lieben, dann sind wir ausgestattet, um Ereignisse, Umstände, um alles zu überwinden. Denn wir müssen überwinden. Das ist es, was uns dann letzten Endes auch den Siegeskranz beschert. Und jeder wird so geprüft, wie er es kann. Prüfungen sind oftmals unangenehm und führen uns oft bis an die Grenze unseres Erträglichen, aber nicht darüber hinaus. Aber es erschüttert uns immer in unseren Gedanken, wenn wir geprüft werden. Unsere Glaubensidentität und in unserem Glauben an Gott und an Christus. Hat er wirklich gesagt, ist das wirklich wahr? Und dazu brauchen wir auch, wie ich letzte Woche, kann ich mich erinnern, gesagt habe, was auch wichtig ist, ist der Umgang, mit wem wir uns umgeben. Wer sind unsere Freunde? Wer sind unsere Ratgeber? Ziehen wir uns zurück oder bleiben wir in dieser geistgewirkten Koinonia? Und ich wünsche mir, dass wir uns nicht zurückziehen. Das gilt auch für mich. Ich habe mich in schwierigen Zeiten auch gerne zurückgezogen. Aber ich weiß, heute mache ich das nicht mehr. Ich suche die Gemeinschaft. Zuerst die Gemeinschaft mit meiner Frau. Muss man mit mir reden, was meinst du? Und dann auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und das möchte ich euch weitergeben. Und heute ist so ein Tag, darüber nachzudenken. Seid still und erkennt. Gott ist da. Er ist in dir, nicht irgendwo da draußen im Orbit. Er ist in uns. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein großartiges Werk in uns. Und ich danke dir, Jesus Christus, für diese großartige Tat, die du verbracht hast. Und ich bete, Herr, dass wir in mancher Hinsicht so werden wie die kleinen Kinder, von denen wir heute gehört haben, aber auch wie jener reife Arzt, Herr, der dich gesucht hat und erkannt hat, es ist die Liebe zu allen Menschen, die dich so außergewöhnlich macht und die das Zeugnis so unterstreicht von dir und deinem Opfer. Danke, Herr, für die Zeit, die wir jetzt noch haben an diesem Sonntag. Lass sie uns auskaufen in der Weise, wie wir gehört haben. Und ich bitte um deinen Segen, damit wir zum Segen werden. In Jesu wunderbaren Namen. Und das ganze Volk sagt: Amen. Amen. Preis dem Herrn.